ARD.
Hallo, ich bin Jakob und ihr hört den musikalischen Gaming-Podcast Levels und Soundtracks. Hier reden wir jede Woche mit spannenden Leuten über ihre Lieblingsgames und deren Musik. Neue Episoden gibt es jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr nicht zu lange warten wollt, findet ihr alle Folgen schon jetzt in der ARD-Audiothek. Und jetzt geht's los. Hallo liebe Leute, schön, dass ihr mit dabei seid. Mein Name ist Jakob Wiegrab und ihr seid hier bei Levels und Soundtracks. Ich vermute, ihr wisst, was das heißt. Falls nicht, erkläre ich es nochmal kurz und knackig für euch. Jede Woche reden wir hier mit spannenden Gästen über Games und die Soundtracks dazu. Außerdem wird noch gequizt. Da testen wir das Wissen unseres Gastes und eures natürlich auch. Also ich kann nur sagen, mir geht's schon mal sehr gut, ich habe ausreichend getrunken, war nochmal kurz auf dem Klo und bin sowas von ready. Und deswegen würde ich sagen, let's go! Ich freue mich, dass ihr dabei seid da draußen an den Podcast-Empfangsgeräten. Ja, und ich muss sagen, ich habe auch heute mir schon meinen Tee gemacht. Ich habe einen Kuchen gebacken tatsächlich. Und bei mir heute ist zu Gast Kevin Ebert, ein BR-Kollege und Freund. Ihr kennt ihn vielleicht aus dem Podcast Im Namen der Hose oder auch aus der Puls-Reportage. Hallo Kevin, schön, dass du da bist.
Hallo Jakob, schön, dass ich da sein darf.
Und du hast uns heute drei Spiele mitgebracht, die du mehr oder weniger auch alle noch zockst.
Ja.
Zwei davon
ja,
zumindest.
Ja, genau.
Zum einen nimmst du uns einmal mit in deine Kindheit mit Zoo Tycoon oder Zoo Tycoon. Dann haben wir The Elder Scrolls 5 Skyrim.
Ja, das Spiel der Spiele.
Das Spiel der Spiele. Tatsächlich muss ich aber sagen, seit ich diesen Podcast moderiere, haben wir, glaube ich, in jedem zweiten Podcast über ein Spiel
dieser Reihe. Ja, das glaube ich.
Aber man muss sagen, jeder, der dieses Spiel mitbringt oder eins dieser Spiele, hat auch immer eine ganz coole eigene Sicht auf dieses Spiel und man nimmt dann schon immer was mit. Also seid gespannt, was Kevin Ebert zu Skyrim zu erzählen hat. Und als letztes Spiel, ich glaube, das ist der weirdeste Gameflex, den wir bislang hier hatten im Podcast.
Man muss auch mal ein Zeichen setzen.
Ist Trivial Pursuit live für die PlayStation.
Es ist extrem geil und ich werde euch gleich sagen, warum. Und ich würde mich freuen, wenn ihr es mal ausprobiert.
Und man muss auch sagen, es ist auch ein bisschen mindblowing. Wir werden heute Meta, denn wir haben ja auch hier in dem Podcast immer ein Quiz. Und wir haben heute ein Quiz über ein Quizspiel. Da weiß ich auch nicht mehr, was ich sagen soll, ehrlich gesagt. Der absolute Wahnsinn. Ich habe jetzt schon einen Knoten im Hirn. Ich hoffe, ihr blickt noch durch. Und du bist,
ich bin tief entspannt,
bereit für unser Quiz. Ich erkläre dir einmal, wie es funktioniert. Nach jedem Level kriegst du Fragen zu den Soundtracks der Spiele.
Okay.
Das heißt, du kannst pro Level 4 Punkte absahen und insgesamt 12. Wer das geschafft hat, war Fabian Siegesmund und hat unfassbare 12 von 12 Punkte abgesahnt. Absoluter Wahnsinn. Ausgerechnet in der Woche, wo ich mit Corona im Bett lag. Natürlich stellt sich jetzt die Frage, Kevin, was passiert denn mit diesem Podcast, wenn der Highscore geknackt wurde? Sollen wir einfach dicht machen? Das machen wir natürlich nicht. Wenn du es schaffen solltest, Kevin, auch diese 12 von 12 Punkte zu holen.
Wird nicht passieren, aber red mal weiter, ja.
Dann kommst du in unsere Highscore-Halter Hall of Fame und diese Hall of Fame wird nochmal eingeladen werden, um im endgültigen Quiz der Quizzes.
Da werde ich mich gleich mal ein bisschen aufrechter positionieren. Ja, das ist natürlich ein Ansporn.
Genau.
Aber let's be honest, was soll ich denn wissen über den Soundtrack von Zoo Tycoon? Ich glaube tatsächlich, ich weiß noch, wie er geht.
Ja, gut, aber das hast du ja auch gewusst.
Ja,
aber man muss auch sagen, jemand, der ein Quizspiel mitbringt, der ist natürlich auch, geht mit gewissen Vorschusslorbeeren in dieses Quiz und die Latte hängt hoch.
Ich bin auch ein Quizzer, also ich mag es sehr gerne und auch mit einem gewissen gesunden Ehrgeiz oder ungesunden Ehrgeiz dabei.
So, bevor wir aber schauen, warum du Zoo Tycoon mitgebracht hast, Kevin, haben wir noch für dich dein Spielerprofil vorbereitet.
Oh.
Hier kommt's.
Gamertag. Kevin Ebert. Origin. Sein heutiger Server, München. Skills, Journalist, Podcaster, Sexexperte. Achievement, musste wegen der Kombi aus Elder Scrolls und Fußballmanager die 9. Klasse wiederholen. Lieblingsgames, Open World, Sportspiele und Couch-Koop. Dislikes, Ballergames, weil er nicht zielen kann. Highscore, hat es geschafft, am 14.04. um 14.14 Uhr auf die Welt zu kommen.
Ja!
Natürlich müssen wir über den Titel Sexexperte sprechen, Kevin. Ja,
das müssen wir.
Wie kam es dazu?
Also es gibt den Podcast Im Namen der Hose. Das ist ein Aufklärungs- und Sex-Podcast und alles so Beziehungen, Coming-of-Age-Geschichten eigentlich. Also es ist nicht nur Sex, aber auch viel. Und dann kann man ja auch so aushandeln, ne? Wie weit gehe ich mit meinen Erzählungen, wie privat werde ich wirklich. Also lasse ich die Leute mit in mein Schlafzimmer, das tue ich nicht, sondern ich habe halt dann für mich so beschlossen, ich kann das schon machen, wenn ich auf so eine Journalisten-Dulli-Rolle mich beziehe, weißt du, so einer, der immer so Fakten hat und immer Interviews führt und so. Und natürlich erzähle ich auch Sachen. Also, ne, es ist jetzt nicht so staubtrocken, dass ich mich da hinsetze und so tue, als wäre ich ein Therapeut, weil surprise bin ich nicht. Also, ich erzähle schon auch Sachen. Es ist klar ein persönlicher Podcast, bei dem es auch um eigene Erfahrungen im Sexbereich zur Sprache kommt. So.
Wir, Kevin, werden jetzt auch mal therapeutisch. Und die einfachste.
Das habe ich mir fast gedacht, dass du mit mir hier Therapiesitzungen durchspielen willst.
Ich sag mal, eine klischeehafte, aber natürlich auch immer sinnvolle Art der Therapie, zumindest wenn man eine gemacht hat, ist natürlich erstmal so in die Kindheit zu gehen. Und da werden wir jetzt auch hingehen, nämlich in deine Kindheit, ja. Kevin, mit dem Spiel und Level 1 Zoo Tycoon aus dem Jahr 2001 von den Microsoft Game Studios. Ein Zoo-Simulator im Prinzip. Und würde ich sagen, hören wir mal, ob das wirklich auch klingt wie ein Zoo.
Also wenn das nicht wie ein Zoo klingt, dann weiß ich auch nicht.
Wenn du in den Tiergarten hier in München läufst, ist das eigentlich die Empfangsmusik.
Du schlawenzelst am Affengehege vorbei zu den Tigern. Ich muss sagen, ich war schon lange nicht mehr im Zoo und als ich das letzte Mal im Zoo war, fand ich es schon auch ein bisschen depressiv.
Weißt du,
was ich meine? Also so, das war im Zoo in Nürnberg und da, die haben einen Eisbär, ich weiß gar nicht, ob das jeder Zoo hat. Und der ist wirklich so an dieser Scheibe so auf und ab geschwommen, wie in so einem Psychomodus. Und hat echt sein Leben so gehasst. Also das war so ein bisschen übel. Das hat mir die Zoo-Erfahrung so ein bisschen verhagelt. Ja. Aber zu Tycoon habe ich wirklich krass gezockt. 2001 heftig. Also wie alt war ich denn da? Da war ich 10. Und das habe ich heftig gezockt mit meinem Bruder immer zusammen. Also auch da schon so ein bisschen Koop-mäßig. Hatten wir oben so ein Arbeitszimmer von meinem Vater. Und da haben wir dann irgendwie, durften wir dann pro Tag, keine Ahnung, so 1,5 Stunden Computer spielen oder so, wenn wir davor Sport gemacht haben, was weiß ich, was da die pädagogische Maßnahme war. Und das haben wir richtig gefühlt. Und das war für meinen Bruder und mich, die nie so richtig viel Zeit miteinander verbracht haben. Also wir hatten keine gemeinsamen Freundeskreise und sind auch alterstechnisch einfach unterschiedlich unterwegs. Und das war so unsere Zeit. Wir haben dann so einen gemeinsamen Zoo gehabt und jeder so sein Gehege und abwechselnd durfte man sich so ein Tier raussuchen. Und das war irgendwie, ich glaube, das Wort wholesome wird es ganz gut treffen.
Man muss aber dazu sagen, das ist jetzt nicht nur einfach so ein Spiel, wo man so ein bisschen leger da irgendwelche Tiere streichelt. Das ist es gar nicht. Man muss sich schon auch ein bisschen anstrengen. Es ist schon sehr komplex teilweise. Zum Beispiel das afrikanische Warzenschwein. Ich weiß nicht, ob du dich an das erinnern kannst. Es kostet $600 und der Boden des Geheges muss aus 90% Erde, 5% Sand, 5% Süßwasser bestehen. Sie brauchen eine Höhle und sie mögen gern Dornsträucher und ansonsten werden sie unzufrieden.
Ja, die Scheißviecher, die waren alle immer unzufrieden. Und dann, wenn sie sehr zufrieden sind, dann ist über dem Kopf so ein grüner lachender Smiley und wenn sie unzufrieden sind, dann so ein roter Smiley und ich weiß noch, irgendein Tier, da habe ich irgendwo wahrscheinlich hinter oder unter einem Stein so einen Flecken Sandboden gehabt und ich habe den, glaube ich, wochenlang nicht entdeckt und dieses Tier war immer unzufrieden und ich dachte mir, was willst du denn? Hier ist doch alles aus Waldboden. Entspann dich doch, hier ist kein Sand, bis ich irgendwann diesen Stein entfernt habe und gecheckt habe und unter diesem Stein, wo das Kacktier eh nicht rankommt. Da war noch Sand. Alter, der hat einen Terz gemacht. Aber genau, also es ist ein bisschen komplex. Die können auch sterben. Die können auch ausbrechen. Ne? Die können dann die Zäune kaputt machen. Da musst du dann irgendwie so Handwerker engagieren. Du brauchst so Zoo-Guides. Du brauchst so natürlich Tierpfleger, die die ganze Kacke dann wegräumen und so. Du brauchst natürlich Verpflegungsstationen für die Zoobesucher. Was weiß ich, irgendwelche Shops, irgendwelche Hotdog-Stände und so. Und da kannst du dich halt austoben.
Da konnte man da auch, ich war immer großer Rollercoaster-Tycoon.
Das habe ich auch gezockt, ja.
Da konnte man die Pommes immer sehr salzig machen, dass die Leute mehr getrunken haben.
Ah, das ist klar. Ging das auch? Nee, das stimmt, das ging leider nicht. Nee, also das erste Zoo-Tycoon ist ja schon sehr basic. Halt so die Haupttierarten. Und beim zweiten, ich glaube, da gab es dann wahrscheinlich auch verschiedene Editionen. Aber es gab dann auch die Edition mit so Primal-Tieren. Also du konntest du Dinos haben und ich weiß noch, das Wollnashorn. Und da hast du dann so einen speziellen Staubsauger für die Kackehaufen gebraucht von diesem Wollnashorn. Und dann so Elektrozäune. Und wenn da dann so ein T-Rex oder so ausgebrochen ist, da gab es richtig Rabatz. Weil die haben tatsächlich die Besucher angegriffen.
Und wie das klingt, wenn im zweiten so Tycoon, wenn man die Extinct Animals hat und die genau, Dinosaurier, ja. Wie das klingt, das hören wir jetzt mal. Klingt jetzt ehrlich gesagt nicht so, wie wenn hungrige Dinosaurier Zoobesucher verspeisen.
Nee.
Jetzt ist es ja so, bei Zoo Tycoon kann man entweder der Zoo des Jahres werden oder in der Unbedeutung verschwinden. Ja. Wie ernst habt ihr es denn genommen damals, dein Bruder und du? Habt ihr schon mal den Zoo des Jahres gestellt oder war das eine Sache, die ihr nie erreichen konntet?
Ja, du konntest da so unterschiedliche Preise gewinnen. Ich weiß noch, unser Panda-Gehege hat einen Preis gewonnen. Das war sehr gut. Das war auch.
Du konntest, wobei die ja sehr schwer zum Fortpflanzen zu
ja, kriegen sein genau, soll. Weil die so faul sind, weil die so wenig bimsen. keine Ahnung, ob wir wirklich Zoo des Jahres wurden. Ich weiß nur, dass wir es echt ernst genommen haben. Also das erste waren immer die Zebras, irgendwie, wenn wir ein Zoo gemacht haben. Und dann war das immer so ein trauriger Moment, wenn du kriegst dann so Notifications, da steht dann, Zebra 1 ist an Altersschwäche gestorben. Das kommt dann da. Und ich weiß noch, dass mich das schon immer gehittet hat. So. Mit dem habe ich diesen Zoo aufgebaut. So. Das war der erste Bruder, der hier rumsaß und Gras gefressen hat. Und der ist jetzt weg vom Fenster. Das war immer so ein bisschen so, ach krass, okay. Also wir haben das schon gefühlt, würde ich sagen. Und das war mir sehr wichtig, dass es denen immer gut geht.
Aber war das dann so echt, hieß es dann Zebra 1 oder konnte man denen auch Namen geben?
Ich glaube, wahrscheinlich kannst du den Namen geben. Ich glaube, wir haben das halt nicht gecheckt, weil wir so kleine Scheißer waren.
Das wäre noch schlimmer gewesen, wenn dann irgendwie Gary stirbt.
Hubert ist an Altersschwäche gestorben.
Kevin, wir kommen zu unserem Quiz. Und da du ja quasi ein alter Quizhase bist, habe ich auch eine relativ hohe Erwartungshaltung.
Ja, ich kann nur verlieren. Also wirklich, diese Zoo-Tycoon-Sache, die wird mir noch so auf die Füße fallen. Ja?
Vielleicht. Frage 1 in unserem Quiz. Wir sind in der Kindheit gestartet. Wir fangen auch mal so ein bisschen kindgerecht an. Ja. Ich spiele dir jetzt einen Sound aus Zoo Tycoon vor. Oh, und dann darfst du sagen, um was es sich dabei handelt. Geräusche, die du als Sex-Podcaster natürlich eigentlich
kennst. Ja, also meine erste Antwort wäre jetzt auch was ganz anderes gewesen.
Du kriegst aber Antwortmöglichkeiten von mir.
Ah, Gott sei Dank.
Also, welches Tier klingt so in Zoo Tycoon? Ist es A, der Flamingo? B, der T-Rex oder C, das afrikanische Warzenschwein?
Das kann nur der Flamingo sein. Also das ist ja wohl nicht der T-Rex. Das wäre wirklich eine massive Enttäuschung. Wobei der T-Rex generell eine Enttäuschung ist, weil ich glaube, der aktuelle Forschungsstand sagt, dass der Federn hatte. Was für ein Opfer.
Ja, ziemlicher Letdown.
Genau, absoluter Letdown. Ich sag der Flamingo. Komm, nicht lang rumlabern.
Das ist dein erster Punkt, Kevin. Ja. Sehr gut. Flamingo ist natürlich richtig.
Ja, also das war gut, okay. Ja.
Frage 2. Wenn der Spieler im Zoo Tycoon Minispiel ausgestorbenes Forschungslabor besonders gut abschneidet, führt ein Zoowissenschaftler zur Belohnung ein Tänzchen auf. Welches? Ist es A, ein Cha-Cha-Cha, B, Breakdance oder C, eine kleine Balletteinlage?
Breakdance.
Kannst du dich daran noch dran erinnern?
Nö. Ich würde es mir sehr wünschen, dass es Breakdance wäre.
Es stimmt tatsächlich, es ist der Breakdance.
Ja, aber wenn ich Entwickler wäre, würde ich auch einen Breakdance machen. Ist doch klar, Nuller Jahre, da war es doch cool.
Deswegen der Breakdance vollkommen richtig und dann damit dein zweiter Punkt, Kevin. Und damit hast du auch die Masterfrage freigeschaltet.
Stimmt, ja, aber die wird schwer jetzt.
Die wird schwer.
Okay, let's go. Ich bin ready, Jakob. Hit me.
Alles klar. Der Komponist des Soundtracks zu Zoo Tycoon 2 ist Teil der Musikproduktionsfirma Heavy Melody Music, die unter anderem auch Filmtrailer mit Musik versorgt. Zu welchem tierischen Blockbuster hat Heavy Melody Musik beigesteuert? Ist es A, Free Willy? Ist es B, Madagaskar? Oder C, Godzilla?
Ja, Free Willy war wahrscheinlich zu früh, oder? Ganz früh in Nuller und eher so 90er noch. Also das würde ich jetzt einfach mal aussortieren. Und von der Klangwelt bin ich natürlich total in Madagaskar. Aber vielleicht ist gerade das Besondere, dass es dann Godzilla ist. Ich glaube, die sind nicht so wandelfähig. Die bleiben so in ihrem Genre, so in diesem Safari-Zoo-Bums-Gebiet. Deswegen gehe ich für Madagaskar.
Du bist dir sicher, dass es Madagaskar ist? Lockst du das ein?
Ich lock das sowas von ein.
Du hast ganz Gutes hergeleitet, weil Free Willy natürlich viel zu früh ist. Ja. Madagaskar aber vielleicht einen Tick zu spät.
Scheiße.
Es wäre Godzilla gewesen. Damit gehen dir hier leider die zwei Punkte der Masterfrage durch die Lappen.
Das war es natürlich mit dem Ruhm.
Das war es auf jeden Fall mit dem Highscore, 12 von 12. Aber das ist natürlich auch, was Fabian Siegesmund abgezogen hat. Das, und
unmenschlich.
Das könnt ihr gerne auch, wenn ihr wollt, in der ARD-Audiothek nachhören. Das ist natürlich eine absolut kranke Meisterleistung. Deswegen gräme dich nicht, du kannst noch Zweiter werden, Dritter werden, alles gut.
Ja, okay.
Das heißt, nach der ersten Quizrunde, Kevin, hast du 2 Punkte.
Damit kann ich leben.
Ich bin mir sicher, da werden auch noch ein paar dazukommen. Und jetzt, Kevin, ich würde sagen, wir stürzen uns weiter rein. Und zwar in Level 2. Denn da geht es jetzt weiter mit Skyrim und dem Main-Theme von Skyrim.
Das ist schon, das hat schon Bums, ey.
Es ist natürlich das Fantasy-Thema überhaupt.
Ein Epos.
Aber genau deswegen geht es mir auch mittlerweile so auf die Nerven.
Ich verstehe, dass Skyrim nervt, weil es sich auch irgendwie immer noch hält und immer noch lebt, wie so eine Kakerlake nach so einem Atomkrieg. Ist irgendwie Skyrim immer noch da, so, sich verkrochen hinter irgendeinem Stein, weil es meiner Meinung nach einfach ein absolut geniales, geiles Spiel ist. Ich habe das durchgezockt mit 15 oder so und habe es jetzt wieder angefangen. 2023 so. Und es funktioniert immer noch. Die Grafik, irgendwie, man gewöhnt sich dann dran, dass es halt so ein bisschen trashig ist mittlerweile, aber es ist einfach nach wie vor, meiner Meinung nach, ein absolut geiles Spiel.
Es ist 2011 schon rausgekommen.
Wirklich?
Es wow. ist das erfolgreichste Elder Scrolls natürlich aus dem Hause Bethesda Games. Es war Spiel des Jahres. Die Musik ist natürlich eigentlich auch immer noch, ja, es ist einfach mehr als nur eine Videospielmusik. Und wenn ihr nicht so wie ich Bock habt auf die Skyrim-Mucke, dann lege ich euch sehr ans Herz, mal Levels und Soundtracks, die Playlist anzuhören in der ARD-Audiothek. Da gibt es nicht nur quasi diesen Podcast, sondern es gibt auch die Musik in voller Länge aus diesem Podcast zum Nachhören. So, jetzt habe ich schon mal gesagt, ich bin nicht der größte Skyrim-Fan, Kevin. Was ist denn, warum
Schande
ist,
über deinen
warum,
Haum.
Warum ist Skyrim für dich so geil?
Boah, also ich, das ist eine große Frage. Ich bin ja generell mag ich einfach wirklich sehr gerne Open-World-Games. Und da ist natürlich Skyrim so die Creme de la Creme. Du kannst alles machen, du kannst das super individuell spielen, deine Entscheidungen haben tatsächlich Einfluss aufs Spielgeschehen und das war 2011. Ne? Also das ist ja mittlerweile so ein bisschen State of the Art und das hat mich als Kind natürlich oder als Jugendlicher super heftig gehuckt, dass ich da meine eigene Rasse dann, und dann kannst du es ausbauen, dann kannst du irgendwie Kampfmagier oder bist du komplett Magier, dann das Ding mit dem Schleichen, der Diebesgilde auf einmal. Ja, es ist einfach wie so eine Parallelwelt, in die es mich dann auch leider so reingezogen hat, dass ich dann die 9. Klasse gleich nochmal machen musste. Und es ist kein Scheiß, also da war wirklich Skyrim der Hauptfaktor, würde ich sagen.
Bei mir wäre es fast ein WoW mal gescheitert. Aber ich muss
sagen, ist ähnlich, bisschen ähnlich.
Der Grund, warum ich da immer, ich glaube, es liegt gar nicht am Spiel. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein geiles Spiel ist und dass viele Leute da auch echt die Zeit ihres Lebens mit hatten. Es ging ja auch anderen Leuten in dem Podcast schon so. Und ich habe einfach bei ganz vielen Open-World-Spielen fehlt mir irgendwann so voll die Motivation jetzt noch in die Ecke. Und ich bin generell nicht so ein 100%-Gamer. So, ich will die Story. Und
das bin ich auch nicht unbedingt.
Nehme noch so 20% von den Nebenquests mit und dann verliert mich so ein Spiel auch irgendwann.
Also, ich verstehe, was du meinst. Es ist auch sehr viel. Ich glaube, es ist bei mir so ein ADHS-Ding auch. Also mich zieht das so, also wirklich ultra rein. Und dann kann ich da so richtig versinken und muss jetzt so mit fast 30 und voll berufstätig, glaube ich, schon fast ein bisschen aufpassen, weil ich wirklich irgendwas recherchiere für den Sex-Podcast oder so und mich so richtig erwische, wie ich so alle 15 Minuten mal wieder so, Skyrim zocken wäre jetzt schon geil und jetzt muss ich noch die Quests machen und so, keine Ahnung.
Ist auch wahrscheinlich der für Zirkel. Andere Dinge, die man für einen Sex-Podcast machen muss, nicht besonders förderlich.
Nee, wahrscheinlich, aber ne, weißt du, deswegen bin ich da sehr schnell sehr drin. Und die Geschichte gefällt mir halt auch einfach von Tamriel und wie das dann erobert wurde von den Kaiserlichen und die Besatzung Himmelsrands und dann, dass auf einmal die Dunmer, ne, die Dunkelelfen, die Geflüchteten sind und wirklich in so dem grauen Bezirk leben müssen, wo alles voll shitty ist. Das ist ja total zeitgeistig auch, wenn du so willst. Das steckt schon tatsächlich irgendwie was dahinter, was du, wenn du möchtest, es auf die aktuelle Situation, die weltpolitische, so übertragen kannst.
An der Stelle machen wir erstmal ein ganz kurzes Häkchen, einen Bildungsauftrag.
Okay. Das können wir gerne machen.
Und das Skyrim und die weltpolitische Lage unter einen Hut gebracht hast, das ist ja schon fast Bachelorarbeitsniveau.
Also, vielleicht ist es auch Bullshit, aber irgendwie...
Nee, das kann man auf jeden Fall, ist ja bei Witcher auch.
Ist bei Witcher auch, genau. Das habe ich auch sehr gerne gespielt übrigens.
Die Frage ist natürlich, was sagt ihr Leute? Seid ihr Team Kevin oder Team Jakob in diesem Fall? Findet ihr Skyrim geil? Findet ihr es nicht so geil? Was für Gründe habt ihr? Schreibt uns gerne eine Mail an levelsundsoundtracks@br.de oder wenn ihr unter 50 seid, schreibt uns auf Instagram @jakobniemand oder @flyebert.
Flyebert.
Kurzer Shoutout an unsere Instagram-Kanäle. Ja. Gut, Kevin, da du ja wirklich gerade ein sehr schönes Plädoyer für dieses Spiel gehalten hast, will ich mal nicht so sein und ich würde sagen, eine Sache, die an Skyrim natürlich unfassbar geil ist, ist die Musik. Bist du auch jemand, der sich die Musik dann einfach auch ohne das Spiel einfach so auf YouTube oder auf anderen Plattformen einfach so mal reinzieht?
Ich habe einen Freund und Kollegen, der, wenn er recherchiert oder Filmskripte schreibt oder so, der hört immer die Skyrim-Mucke tatsächlich, weil das bei dem irgendwie die Konzentration fördert. Ich habe das jetzt, glaube ich, noch nicht so gemacht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du in den Fokus kommen musst, glaube schon, dass das irgendwie da was aktivieren kann im Hinterstübchen.
Ich finde immer krass, dass du, wenn man gerade so Spiele auch wieder ausgräbt, dass dann irgendwie auch plötzlich die Algorithmen der Social Media Plattform, auf die man ist, wieder voll drauf aufspringen. Aber selbst ich kriege.
Ultra, oder? Ich habe ständig jetzt auf meiner TikTok und Insta for You so Skyrim-Memes. Und tatsächlich auch ein Auftritt von irgendeinem Prager Symphonieorchester oder so, die Skyrim-Main-Theme gespielt haben. Und das ist natürlich in so einem großen Saal von so einem vollbesetzten Orchester. Das hat natürlich schon Power, das ist schon geil. Das hatte ich auch jetzt die Tage erst in meinen Algorithmen.
Hattest du denn in dieser riesigen Welt einen Lieblingsort?
Also es gibt, wie heißt denn das? Die Stadt, die so schön ist, im Südwesten. Ich glaube, es ist Markarth und in der Nähe von Markarth gibt es so einen riesengroßen, wie so ein Bungee-Sprungturm. So mega, mega hoch und dann kannst du ins Wasser springen.
Weißt du noch ungefähr, wie es da ausschaut? Vielleicht kannst du es ja ein bisschen beschreiben für uns.
Relativ viel Gewässer. Also ein Fluss, der sich auch da so durchschlängelt. Also Flüsse gibt es ja ganz viele. Aber es hat so, das Besondere ist, es hat so verschiedene Ebenen. Wie in so ein Fels reingebaut. So ein bisschen sieht das aus.
So ein bisschen Herr der Ringe-mäßig.
Minas Tirith, ja. Genau, vielleicht ist das ein Vergleich.
Wofür Skyrim steht und warum es auch immer noch so beliebt ist, vor allem auf dem PC, sind die Mods. Kurz für Modifications. Falls ihr da nicht so firm seid, dann erkläre ich das ganz kurz. Da werden quasi von Hobby-EntwicklerInnen Anpassungen des Originalspiels entwickelt, die meist kostenlos sind und eben meistens aus der Community kommen. Und Skyrim hat eine ziemlich krasse Modder-Szene. Mhm. Es gibt über 70.000 Mods. Manche sind einfach nur da, um Bugs zu beheben. Manche machen die Grafik geiler. Es gibt aber auch Sachen wie die Schlongs for Skyrim-Mod, in der alle, nachdem wenn du die installierst, sind alle nackt.
So.
Kanntest du die schon?
Nee, die kannte ich nicht, tatsächlich. Aber du kannst mir nach der Aufzeichnung gerne mal sagen, wo ich die finde.
Ja, das mache ich sehr gerne, natürlich.
So mit meiner Huskar Lydia.
Sehr gut. Dann, und mit Schlongs for Skyrim könntet Lydia und du dir vielleicht ein bisschen
näher kommen. Mit der Lydia und vor dem Kaminfeuer kann ich mir schon vorstellen. Eine schöne Frau. Oh Gott, es ist wrong, natürlich nicht, Leute.
Nein, das ist natürlich auch nicht wrong. Es ist ein Rollenspiel, Kevin, und da ist alles erlaubt.
Ja, das stimmt.
Und wir haben ja schon etabliert am Anfang dieses schönen Podcasts, du bist unser Sexexperte, Kevin. Ja. Du hast deinen Podcast im Namen der Hose, heißt er. Wie stehst du denn allgemein so zu Sexszenen in Videospielen?
Oh, jetzt werden wir hier richtig schlüpfrig, Jakob. Gib mir wenig, muss ich ehrlich sagen. Also natürlich fand ich das bei GTA früher voll geil, wenn das Auto gewackelt hat. So wie jeder pubertäre Junge das geil fand. Aber das ist jetzt, also ich verstehe, glaube ich, warum sie existieren, weil sie existieren im Film ja auch. Aber das ist jetzt, also brauche ich jetzt nicht, also es macht nichts mit mir. Aber Vielleicht kommt es noch.
Es ist, glaube ich, eine Sache, wo Videospiele gerade erst so ein bisschen erwachsener werden, weil...
Ich weiß gar nicht, was ist denn ein Videospiel? Was ist denn so eine richtig krasse Sexszene aus einem Game?
Wir haben mal eine vorbereitet, die ist zwar, wäre vielleicht nicht 100% tausend krass, aber auf jeden Fall 100 Millionen Prozent cringe, nämlich aus God of War. Und zwar nicht dem neuen erwachsenen Reboot God of War, sondern den älteren God of War.
Habe ich nie gespielt.
Und da
gar nichts davon.
Hören wir mal rein, wie das klingt. Und alle unter 18 halten sich jetzt mal kurz die Ohren zu.
Okay. Da geht's zur Sache, würde ich sagen.
Und du hast gehört am Ende des Klick. Das ist dann die Trophäe, die du freigeschaltet hast.
Ah, sehr gut, okay.
Man
muss sich's auch verdienen.
Das Cringeste war aber, sobald du halt mit da ins Bett gehst, schwenkt die Kamera so zur Seite. Man sieht nur noch so das Bettende und dann hörst du das nur noch, was wir gerade gehört haben. Du musst dann aber, damit es so klingt wie gerade, im richtigen Zeitpunkt dann Kreis oder sowas.
Wirklich? Kriegen. Haben die so ein Minispiel so draus gemacht?
Sechs Minigame draus
gemacht. Okay.
Wie würdest du denn, wenn du das hier basteln könntest, was wäre denn für dich eine coole, uncringe, zeitgemäße Sexumsetzung in einem Videospiel?
Ich glaube, natürlich müsste man irgendwie organisch einbinden, dass es halt consensual ist. Nicht so diese Mittelalter-Vibe, da wird einfach eine Frau sich genommen, Sache da kreiert. Ich glaube, das wäre irgendwie echt uncool. Man sieht es ja auch in lauter Serien, also keine Ahnung, Sex Education, wahrscheinlich eine der erfolgreichsten Netflix-Serien ever. So, da geht es ja um nichts anderes letztendlich. Und die schaffen es ja auch irgendwie immer cool, so diese sexuellen Erfahrungen von diesen Teens darzustellen, wo du dir auch oft denkst, ja, vielleicht so war es ein bisschen irgendwie, ne? So dieses Unbeholfene und so. Keine Ahnung, ob man das irgendwie mit einflechten könnte. Und dann müsste es halt auch ästhetisch schön aussehen, finde ich. Also so, ne, Kratos kommt rein, ist der geile Ficker und dann musst du so ein Minispiel draus machen, weiß nicht. Also klingt eigentlich auch ganz lustig, aber ja.
Willst du was drücken wollen? Also in deiner perfekten...
Willst du da
ein Quicktime-Event haben oder einfach genießen?
Ich glaube, ich würde mich einfach zurücklehnen wollen und genießen. Ich glaube, ich würde nicht Teil des Aktes an sich werden wollen. Aber ja, ist ein heißes Eisen.
Vor allem, wenn man gerne mit Freunden Couch-Koop spielt und plötzlich sitzt man da mit fünf Leuten auf dem Sofa und dann...
Das ist natürlich, also ich habe viel Sims gezockt früher und ich hatte einen Freund, Christoph, mit dem habe ich mich immer getroffen, um Sims zu spielen. Und wir waren wirklich noch Kinder, also das war... maximal fünfte Klasse. Und dann waren wir so ein Single-Männer-Haushalt, so eine WG halt. Und irgendwann waren wir halt beste Freunde und irgendwann, wenn du dann den anderen Sims aktivierst, hast du ja immer so ein Auswahlmenü mit Aktivitäten. Und da war irgendwie Flirten. Und dann, keine Ahnung warum, aber haben wir drauf gedrückt. Und dann saßen wir, Fünfklässler, in unserer Vorpubertät, da vor diesem PC und unsere Sims haben miteinander geflirtet und es ging immer weiter, immer weiter, immer weiter. Dann haben sie angefangen zu knutschen und dann waren wir einfach so ein legit schwules Pärchen und saßen da rum, haben das gezockt und fanden es aber auch nicht komisch.
Hat sich das auch auf die Stimmung im Raum übertragen?
Nee, irgendwie, das war voll in Ordnung und dann bin ich heimgegangen und hab zu Abend gegessen und am nächsten Tag bin ich wieder zu Christoph. Und wir haben unsere schwule Ehe fortgeführt. Ich weiß gar nicht, ob man da schon Kinder adoptieren konnte. Das kann man mittlerweile, glaube ich. Weiß ich gar nicht mehr. Leider haben sich Christoph und ich total aus den Augen verloren. Christoph, Schade. Wenn du das hörst, denk an unsere gemeinsame Zeit zurück. Wir waren uns echt nahe.
Christoph, schreib uns eine Mail an levelsandsoundtracks@br.de.
Bitte. Was machst du?
Vielleicht ist der Spielstand ja noch irgendwo.
Aber das war auf jeden Fall meine sexieste Spielerfahrung, die ich jemals hatte.
Jetzt haben wir den Raum hier und auch den Podcast sehr aufgeladen mit sexueller Energie. Ja. Und es gibt nur eine Möglichkeit, wie wir die wieder loswerden, nämlich Quiz spielen.
Quiz ist auch gut.
Da gehen wir jetzt rein und du kannst tatsächlich, wenn du jetzt komplett durchrockst, noch auf den zweiten Platz kommen. Da sind so nette Menschen wie Lara Loft oder Max Rockstar Nachtsheim, die haben jeweils 10 Punkte geholt. Da kannst du noch hinkommen, kannst dich damit auf den zweiten Platz stellen, wenn du mir zum Beispiel folgende Frage beantworten kannst. Frage 1 aus dem Skyrim Quiz. Lieber Kevin, welche berühmte Geigerin oder welcher berühmte Geiger hat eine Coverversion vom Skyrim Main Theme gemacht?
Ich kenne einen Geiger, das ist André Rieu.
Ist es A, David Garrett,
Oh, ja, den kenne ich auch. Ich kenne zwei Geiger.
Ist es B, Anne-Sophie Mutter oder C, Lindsay Stirling?
Alter, das ist die mit dem Tanz im Eis. Lindsay Stirling, Legende. Ich kenne drei Geiger und Geigerinnen.
Ja, schau mal, was du heute alles über dich lernst.
Nee, es war auf gar keinen Fall Lindsay Stirling, weil das ist, also das würde mich echt wundern, das ist super trashig. Ich will dir nicht zu nahe treten. Den ersten, diesen David Garrett, keine Ahnung, den war ich auch nicht. Ich nehme die zweite, Anne-Sophie Mutter.
Jetzt kann man natürlich sagen, wenn man Skyrim für Trash hält, so wie ich, dann macht es ja auch durchaus Sinn, dass jemand, der trashig unterwegs ist, so eine kleine Coverversion macht. Deswegen ist es Lindsay Stirling.
Ach, wirklich?
Ja. Scheiße. Das tut mir jetzt leid für dich, Kevin.
Ich habe die falsche Spur verfolgt.
Vielleicht.
Ich habe gedacht, das ist eher was für die sehr sophisticated Menschen. Okay, ja gut, okay, passt.
Du bleibst bei deinen zwei Punkten, hast aber jetzt die Chance, dir noch einen dritten Punkt dazu zu holen. Vorher werden wir mal kurz hören, wie diese Version von Lindsay Stirling klingt.
Ja, ja, das ist das Ding von Lindsay Stirling. Die verbindet ihre Geigenmusik mit so Dubstep. Und ihr Ding war auch, dass es so Ballett tanzt beim Geigen.
Tatsächlich hat dieses Cover auch 90 Millionen Aufrufe auf YouTube. Weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Was da passiert ist. Ich muss auch sagen, ich hätte jetzt auch nicht unbedingt danach gefragt, Geigen und Dubstep miteinander zu verbinden. Aber ich meine, wir leben
ist auf jeden Fall
2023, alles ist schon passiert.
Ist auf jeden Fall unique.
Das stimmt. Unique ist auch Frage 2 in unserem Quiz von Skyrim.
Jetzt Konzentration mal.
Und sie lautet wie folgt. Im Soundtrack von Skyrim spielt der Chor eine wichtige Rolle. Mhm. Der Lead-Designer wollte, dass der Chor sich so anhört, als würde ein Haufen Barbaren singen. Mhm. Wie viele Leute singen denn tatsächlich in diesem Chor? Sind es A, 10, sind es B, 30 oder sind es C, 90?
Boah, das ist echt schwierig, weil ich jetzt halt voll gebiased bin von diesem Video, das ich gesehen habe von vor ein paar Tagen. Habe ich doch gerade schon erzählt. Mhm. Von so einem Chor und so einem Orchester, die das Skyrim-Lied performen, das waren eben nicht so viele. Eigentlich muss ich sagen, wenn ich nach diesem Video gehe, waren es nur 10 Männer.
Geht natürlich um die Originalaufnahme.
Genau, es geht um die Originalaufnahme. Es klingt wie 150 Menschen. Das ist echt fies, echt fiese Frage. Pendel ich mich in der Mitte ein und sag 30.
Kevin.
Ja.
Jetzt hast du vorhin das mit der Lindsay Stirling relativ schlecht hergeleitet.
Naja.
In dem Fall hast du es sehr gut hergeleitet. Es sind tatsächlich 30 Sängerinnen und Sänger in diesem Chor gewesen. Das Fiese an der Frage ist aber, dass es natürlich klingt, als würden 90 Leute singen. Es haben aber 30 Leute dreimal eingesungen.
Ach, Tatsache.
Und das wurde dann alles übereinander gelegt. Und wie das dann klingt, da hören wir einmal in die Aufzeichnungen von dem Soundtrack rein.
What they would do is just do 3 passes on each verse of the song. Now you've got the sound of 90 people singing this thing.
Ja, ja, klar.
Erklärt es auch nochmal am Schluss.
Ah, okay. Also jetzt habe ich hier noch einen Punkt gerettet bei Skyrim. Das ist mir persönlich sehr wichtig.
Du hast jetzt 3 Punkte. Es ist noch einiges drin für dich. Und gehen wir in Level 3, Trivial Pursuit Live für die PlayStation, Kevin.
Ja.
Wir haben am Anfang schon angeteasert. Jetzt wird es ein bisschen wild, weil es hat noch nie jemand ein Quizspiel oder besonders dieses Spiel mit zu Levels und Soundtracks gebracht. Und ich stelle mal die steile These auf, Kevin, es wird auch niemand mehr dieses Spiel mitbringen.
Das bezweifle ich auch. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der das auch spielt.
Echt?
Also Trivial Pursuit an sich, das Brettspiel, ist wahrscheinlich eines der erfolgreichsten Brettspiele ever. Aber das Trivial Pursuit Live auf der PlayStation, glaube ich, ist sehr exklusiv. Also ich teile was mit euch hier.
Sehr gut. Und bevor wir alle in diesen exklusiven Club aufgenommen werden, bringen wir uns erstmal musikalisch in Stimmung.
Ja, geil. Ja, das ist halt, ey, allein wenn ich die Mucke höre, Mann. Ey, krieg ich richtig Bock zu zocken, Alter. Batz, ey. Ich meine, wie funky das ist, oder? Der Basslauf.
80er Jahre Drums auch.
Ich find's Hammer. Das ist doch geil, Mann.
Aber es ist auch ganz schön, es pumpt einen ganz schön nach vorne.
Ja, voll.
Du bist jetzt nicht mehr Millionär.
Nee, wir sind da auch wirklich da. Mental da. Das musst du auch bei diesem Spiel, weil es geht auch schnell. Also kommen wir bestimmt auch gleich zu den verschiedenen Spielmodi. Aber es muss auch schnell sein, ne? Also schnell am Cursor.
Ihr werdet wahrscheinlich Trivial Pursuit hauptsächlich als Brettspiel kennen, sagen wir mal, wie es ist. Im Prinzip ist es eines der simpelsten Spiele, zumindest in der Anlage, die es gibt. Man muss würfeln, man geht dann so von Feld zu Feld, die verschiedene Themen behandeln. Warum nicht das Brettspiel raus, sondern warum die PlayStation-Version?
Erstens, du musst bei der PlayStation-Version nicht diese Kuchenstücke oder die verschiedenen Wissensecken sammeln. Also Trivial Pursuit funktioniert ja, dass du von jeder Kategorie, Geografie, Geschichte, Sport und Freizeit, Kultur, bla bla bla, jeweils ein Kuchenstück brauchst. Und erst dann kannst du das Endspiel freischalten sozusagen. Und das ist bei dem PlayStation Live nicht so. Da musst du einfach nur Wissenspunkte sammeln. Und dann am Ende geht's in die Finalrunde. Dadurch zieht sich das ja im Brettspiel immer so lang, weil irgendjemand braucht dann ewig, bis er eine Geschichtsecke bekommt und so bla bla bla. Und der zweite ganz wichtige Punkt ist, dass es halt bei Trivial Pursuit Live, der PlayStation-Version, Spielmodi gibt. Und zwar erstens Durchstarter, das ist wirklich einfach nur eine Frage mit 4 Antwortmöglichkeiten und du kriegst du Wissenspunkte auf dein Konto. Dann kommt als zweites, das ist immer unterschiedlich, gibt es so ein Glücksrad und es wählt aus, welcher Spielmodi als nächstes kommt. Sagen wir mal Sammelkiste. Und Sammelkiste funktioniert, das ist wirklich geil. Kennst du noch Schlag den Raab? Da gab es auch immer so eine These, da stand dann irgendwie Länder der Europäischen Union und dann waren 20 Felder mit 20 Ländern. Und nacheinander musst du halt, ja, Österreich, ja, bla bla, ja, und irgendein Dummkopf nimmt dann Russland. So, und dann ist der raus, weil Russland ist nicht in der Europäischen Union. Das ist die Sammelkiste und das beschleunigt dieses Spiel halt total. Und dadurch wird es halt irgendwie auch dann wieder ein PlayStation-Spiel und hebt sich ab von diesem drögen Brettspiel einfach nur. Und das ist halt das Geile. Und dann kannst du deinen Avatar erstellen und so. Und bei uns hat jetzt jeder schon so seinen Avatar und es ist ein absolutes No-Go, den Avatar des anderen zu nehmen.
Du sagst gerade uns. Ich wollte nämlich gerade schon fragen, wenn man dieses Spiel alleine spielen würde, wäre es wahrscheinlich das Traurigste, was man tun kann.
Das habe ich noch nie gemacht. Also man kann online spielen, glaube ich, es geht, aber das habe ich noch nie gemacht.
Also es ist eigentlich ein Partyspiel, oder?
Es ist ein Partyspiel. Es ist ein Party-Rumsitz, Menschen treffen sich, bestellen sich eine Pizza und machen ein Zockerabendspiel. Wir machen das immer zu viert.
Zu viert in Fürth quasi seid ihr dann.
Zu viert in Fürth, ja.
Was aber natürlich auch anders ist, als wenn man das Brettspiel spielt, das ja eigentlich eher leise ist, beziehungsweise man hört meistens beim Brettspiel spielen jetzt nicht so laut Musik, sondern man schreit sich lieber an,
ja.
Ist die Musik und Sounds in dem Game. Let's get started! First
round! Time to switch those categories. Arts and Literature. Spielmodi auswählt.
Und es gibt dann auch so eine Moderatorin, hört man ja auch.
Genau.
Ballert ihr das dann auch die Lautstärke rauf oder?
Also wir hören das auf jeden Fall mit Lautstärke. Es ist ein absoluter No-Go, das stumm zu machen und Musik zu hören währenddessen. Das geht gar nicht klar. Es geht wirklich nicht klar. Und es geht auch manchmal nicht klar, weil da läuft eine Uhr runter. Vieles auf Zeit.
Also man merkt auf jeden Fall, dieses Spiel ist für dich irgendwie Heimkommen. Es ist wahrscheinlich irgendwie...
Gut gesagt, das stimmt. Das ist für mich Heimkommen, glaube ich. Wenn ich viel zu selten dafür, dass Fürth von München maximal 2 Stunden entfernt ist und ich es maximal 5-mal im Jahr schaffe, dann ist es, freue ich mich im Zug drauf, dass wir dann Trivial Pursuit zocken.
Und auch Teil eures Trivial Pursuit-Rituals ist, der Gewinner darf zu Samba de Janeiro tanzen.
Geiler Gewinnerfeier-Song auch.
Der ist ein guter Gewinnerfeier. Aber gibt es dann auch eine Lichtshow dazu?
Ja,
oder?
Weil die in ihrer WG so eine 1-Euro-Fernsteuerung-Lampe haben, wo du aber so ein Strobo in verschiedenen Farben einstellen kannst. Und das passiert dann auch.
Okay, also wir können zusammenfassen, du freust dich jetzt schon auf Weihnachten,
ja,
wenn wieder Trivial Pursuit Live gezockt wird.
Ich freue mich auf Weihnachten nur wegen Trivial Pursuit Live.
Vielleicht hast du es ja geschafft, euch da draußen Bock zu machen auf Trivial Pursuit Live.
Also wenn ich das geschafft
habe, wird wahrscheinlich nicht besonders teuer sein. Und wenn ihr ein geiles Spiel für die Weihnachtszeit braucht, dann ladet euch das einfach mal runter.
Ja.
Und schreibt Kevin.
Vielleicht können wir doch mal den Online-Modus ausprobieren. Es ist auch gar nicht so einfach.
Aber gibt's verschiedene Schwierigkeiten? Also kannst du aussuchen, nee, wie schwer? Also
das wäre mir nicht geläufig, ne? Ich glaube nicht. Aber die Fragenvarianz ist relativ weit. Also die Fragen wiederholen sich manchmal so ein bisschen. Es gibt so einen Bug. Es kommt sau oft die Frage, welcher Berg ist das? Und es ist immer der Fuji. Es ist so einfach, es ist die einfachste Frage.
Das ist doch der einfachste Berg.
Das ist der einfachste Berg und es ist immer ein Bild, welcher Berg ist das? Und es kommt so oft, es ist so ein krasser Bug.
Okay, Kevin, bei uns musst du auf jeden Fall nicht bis Weihnachten warten, bis du endlich wieder quizzen kannst. Bei uns kommt das Quiz nämlich schon jetzt.
Hey.
Das Quiz zu Level 3, das Quiz zu Trivial Pursuit. Und da ja unsere Quizzes sich eigentlich immer so ein bisschen auf die Musik der Spiele bezieht und das hier in diesem Fall relativ schwierig war, was rauszufinden über die KomponistInnen hinter Trivial Pursuit Live, haben wir uns gedacht, wir spielen jetzt einfach eine Sonderrunde von Trivial Pursuit und zwar in der Sonderkategorie Game Soundtracks. Du hast 3 Punkte, 7 Punkte sind noch möglich und das ist tatsächlich sogar der dritte Platz.
Okay.
Mit 7 Punkten wärst du zusammen mit Hinner Köhn, Andi Strauß, Mayri Stritter und dem dunklen Parabelritter auf dem dritten Platz.
Gute Company.
Ich würde sagen, um dich nochmal ein bisschen reinzuholen und anzuspornen für diese Quizrunde, hör mir noch einmal rein, um dich in Trivial Pursuit.
Ja, voll. Hit me.
Alles klar, Kevin. Kommen wir zur Frage 1.
Okay.
Bist du motiviert, Kevin?
Ja, klar.
Alles klar.
Also, folgende Situation, Kevin. Du hast unseren Podcast Levels und Soundtracks abonniert, was man eh tun sollte in der ARD Audiothek. Sie ist sehr gut. Glocke drücken, ihr wisst Bescheid. Und du bist jetzt Feuer und Flamme für die Game-Musik und du spürst, du hast dein Talent. Du willst selbst Game-Musik-Komponist werden. Was hast du da für Möglichkeiten? Hättest du die Möglichkeit A? Du kannst nur klassische Komposition oder Filmkomposition studieren und dann selbst umschulen. Offizielle Ausbildungsmöglichkeiten für Game-KomponistInnen existieren nicht. Hättest du Möglichkeit B, du musst dir einen staatlich anerkannten Composing-Mentor suchen und auf seine Unterstützung hoffen. Nur so bekommst du ein Zertifikat und kannst dann als Gaming-Music-Komponist arbeiten. Oder C, du kannst ganz einfach Gaming-Music-Komposition studieren.
Wow.
Das war auch die längste Frage, die ich jemals...
Ja, aber es ist eine gute Frage, es ist ja alles möglich. Aber ich würde sagen, du kannst alles studieren.
Du sagst, du kannst Gaming-Music-Komposition studieren und... Das stimmt.
Ja.
Seit ein paar Jahren bieten verschiedene Unis, hauptsächlich in den USA, Bachelor- und Masterstudiengänge für Komposition von Musik explizit für Videospiele an.
Finde ich cool.
Oder?
Finde ich cool, dass es das gibt, ja.
Du hast jetzt 4 Punkte.
Okay, das ist irgendwie so nicht komplett kacke.
Es ist nicht komplett kacke, genau.
Es ist schon unteres Mittelfeld.
Du willst natürlich auf den dritten Platz kommen.
Ja, das ist natürlich.
Dafür fehlen dir noch 3 Punkte. Ja. Und einen von diesen 3 Punkten kannst du dir holen, wenn du Frage 2 richtig beantwortest.
Das ist Fuji.
Pass mal auf. Zweite Frage. Wie heißt das japanische Ensemble, das einen enorm großen Einfluss auf die Entwicklung des Genres Game-Musik in den 70er Jahren hatte? Ist es A, die Purple Glitter Band? Ist es B, das Yellow Magic Orchestra? Oder C, die Fuji Gorgeous Group.
Wirklich?
Vielleicht habe ich das auch einfach gerade
erzählt. Ja, nee, das ist auf jeden Fall nicht C. Es ist auf jeden Fall nicht C. Okay, 50-50 Chance. Wann war das?
In den 70ern.
Es ist B.
Das Yellow Magic Orchestra, würdest du sagen? Komplett richtig.
Ja.
Hammer, das geil. Yellow Magic Orchestra gilt als einer der größten Innovatoren des Genres Videospielmusik.
Echt? Okay, geil.
Wie dieses Yellow Magic Orchestra klingt, das hören wir jetzt.
Ja, das ist Gaming-Musik. Das ist frühe Gaming-Musik.
Auch ein bisschen stressig.
Ja, es ist so ultra stressig.
Gaming 12-Ton-Musik.
Da lobe ich mir die gute alte Trivial Pursuit-Musik. Da ist ein bisschen mehr Funk im Spiel.
Das stimmt, aber das ist natürlich auch 40 Jahre.
Das stimmt, ja.
40 Jahre.
Das ist geil. Das sind ja Sounds, die kennt man ja alle. Jeden Sound, den wir gerade gehört haben, den kennt man irgendwoher. Man weiß genau, was da passiert, warum es das gibt. Also, das ist schon der Beginn von etwas ganz Großem.
Tada. Hier ist die Masterfrage.
Das war ohne Effekt.
Ja, habe ich selber gemacht.
Ja.
Beim genre-definierenden Game-Musik-Podcast Levels und Soundtracks, ja, in dem du gerade bist.
Kenn ich.
Gab es außer dem großartigen Kevin Ebert an meiner Seite schon mal einen Gast, der Skyrim mitgebracht hat? Welcher Gast war's? War es A. Adi Totoro, B. Panikfee oder C. Gronkh?
Oh Mann, das ist gemein auf vielen Ebenen. Also ich habe keine der Folgen gehört.
Das ist schlecht.
Mai, ich finde Himmelsrand und die Schweiz, es gibt gewisse Ähnlichkeiten. Ich glaube, Adi Totoro hat es mitgebracht. Ich sage A.
Du sagst A. Gronkh kann es nicht gewesen sein. Der war nämlich leider noch nie hier. Aber Gronkh, wenn du das hörst, komm mal vorbei. Es wäre Panikfee gewesen.
Ach fuck, schade, okay.
Das ist sehr schade. Es war Panikfee, die Folge auf jeden Fall gerne reinziehen in der ARD Audiothek. Das heißt leider, dass du den dritten Platz nicht gerissen hast.
Ah, das ärgert mich jetzt. Da hätte ich jetzt schon gerne noch irgendwie so auf dem Treppchen mich gesehen. Mensch.
Das stimmt.
Ja, schade, aber okay.
Ja.
Passt schon. Ich gehe hier nicht als geprügelter Hund raus.
Das glaube ich auch nicht, Kevin. Nee. Ich sage auf jeden Fall an dieser Stelle, es hat mich sehr gefreut, dass du hier warst.
Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, tatsächlich. Sehr viel Spaß.
Vor allem homoerotische Sims-Geschichten, da müssen wir gleich nochmal genauer drüber reden.
Das ist nie mehr thematisiert worden. Das war weder in meiner Therapie, die ich gemacht habe, kam das nochmal zur Sprache, noch zwischen Christoph und mir. Das ist passiert und das ist in Ordnung.
Christoph, wenn du das hörst, nochmal melde dich. Ich glaube, ich gebe Skyrim auch nochmal eine Chance. Ich glaube, du hast heute sehr viele Punkte angebracht, warum das ein geiles Spiel ist. Vielleicht lege ich es mir nochmal auf den Grill. Und natürlich sollten wir mal Triple Pursuit zocken
zusammen. Das würde mich sehr freuen. Das können wir echt mal machen.
Das machen wir. Hand drauf.
Ja.
Das war Levels und Soundtracks mit Kevin Ebert und mir, Jakob Wiegrab. Bei der heutigen Folge haben mitgewirkt als AutorInnen Viktoria Schulmann und David Boos, in der Technik Sebastian König, Frank Bonsack, Loris Balke. Redaktion Anne-Kathrin Henschel. Levels und Soundtracks ist eine Produktion von BR Classic.